Wir gucken uns ja gerne mal was von Star Trek ab, Andi, ne?
Immer. Ja. Also ich rechne mein ganzes Leben danach auf, tatsächlich. Ja.
Ich finde, wir können eigentlich uns in diesem Fall mal den Einstieg abgucken. Weil ich finde, das ist wirklich eines der schönsten Stücke Klaviergeschichte,
ja,
die jemals geschrieben worden sind.
Das findet Hollywood definitiv auch.
Und passend dazu bin ich heute Morgen in den Tag gestartet, indem ich in die Philharmonie gegangen bin. Ist das nicht, es ist doch, es passt alles zusammen. Es ist ein Bildungsbürger-Podcast, den ihr angemacht habt.
Zu Chopin?
Nein, es war nicht Chopin, es war Grieg.
Oh.
Aber warum nicht?
In der Halle des Bergkönigs.
In der Halle, das ist Wahnsinn, oder?
Ja, also, ich liebe es sehr.
Es ist, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen leider schon sehr oft gespielt worden. Ich meine, das trifft doch auf dieses Stück hier zu. Wenn du das von einem Orchester.
Haben wir das schon mal gehabt? Ein sehr, sehr klassisches Chopin-Stück und darüber wird Krieg improvisiert?
Ich glaube nicht, aber wir haben tatsächlich zu Pergint haben wir mal Werbung gesprochen.
Stimmt.
Ja.
Na 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 na.
Man nennt es, glaube ich, auch Kakophonie. Egal.
Na 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 na.
Ich könnte jetzt noch das hier dazu anmachen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur 16. Folge Star Trek Prodigy, die genauso heißt wie das Stück, was ihr gerade am Anfang gehört habt, nämlich Preludium oder Preludes im Plural auf Englisch.
Preludes, richtig. Ja.
Verrückt. Und auf dem Panel heute zu finden, anwesend,
Andreas Dom
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir jetzt quasi gemeinsam dieses kleine Durchatmen, dieses kleine retardierende Moment gemeinsam verbringen können.
Begehen quasi. Es ist wirklich, ein schönes Durchatmen.
Ja.
Die 869. Folge Star Trek und die 16. Folge Prodigy. Ich, Preludes. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es das gibt, ein Präludium.
Ist ein Präludium nicht, nee, es ist, ne, wann ist denn das?
Also etymologisch gesehen ist es ein Vorspiel, ne, also Prä und Ludium, also Ludes, keine Ahnung, mein Latein versagt gerade, aber ich glaube, das hat was mit Spiel zu tun, das Ludes und Prä ist vor, also Vorspiel.
So, ja, wobei, kommt das dann noch vor der Ouvertüre normalerweise? Weil, die Ouvertüre ist ja quasi das, womit es häufig startet, sowas, ne?
Also ein Präludium ist grundsätzlich tatsächlich sowas wie ein musikalischer Vorspann. Ja, also man könnte das so als Einführung aufwärmen, bevor das eigentlich große Stück losgeht. Und wurden dann öfter als Einleitung zu so Fugen und so Suiten gespielt, bereitet das Publikum dann darauf vor, was als nächstes kommt quasi. Also das war so der Plan vom Präludium in der klassischen Musik. Haben aber so Leute wie Chopin, haben das gekippt. So, die haben gesagt, okay, Präludium, wir können auch ein Präludium als eigenständiges Stück machen. Mhm. So, weil dann haben wir quasi das Ganze irgendwie komprimiert in eine Kürze und trotzdem bringen wir eine unglaubliche Tiefe rein, bringen so alle Emotionen rein, die so eine große Fuge auch transportieren könnte. Und du kriegst in wenigen Minuten dann quasi die volle Dröhnung. Also snackable Content in der klassischen Musik, könnte man sagen.
Ich verstehe. Ja, genau. Ich habe gerade, während du mir das erklärt hast, auch gelesen, dass einer der Unterschiede zwischen Präludium und einer Ouvertüre auf jeden Fall das Merkmal kürzer ist. Das ist in der Regel, ist ein Präludium kürzer als eine Ouvertüre.
Ja. Ist wie ein Trailer. Also es ist kein Prequel, sondern ein Trailer.
I see. Das ist schön. Ja.
Und manchmal ist der Trailer halt auch besser als der eigentliche Film.
Ja, das ist schon vorgekommen.
Manche Filme sind einfach zu lang.
Ja, ja, zum Beispiel der Trailer von Teen Wolf ist deutlich besser als der Film. Nee, stimmt nicht.
Egal. Ja, wie kommst du denn auf Teen Wolf? Ja. Mir kommt es vor, als hätten wir das vor 2 Wochen besprochen.
Ja, das ist, as time goes by, aber es ist einfach so stark in meinem Gehirn geblieben.
Leute, liebe Leute, wir skippen das Feedback aus produktionstechnischen Gründen, möchte ich sagen. Aber ich hoffe, Sebastian, dass es dir trotzdem gut geht.
Mir geht's absolut gut. Wir nehmen ja am Wochenende auf und das ist für uns ja nahezu ungewöhnlich. Und deswegen bin ich sehr entspannt. Ich hatte einen sehr entspannten Tag. Also wie gesagt, ne, ich bin also gestartet mit der Philharmonie, dann waren wir im Schwimmbad, dann gab es noch ein Straßenfest. Also es war voller Freizeithöhepunkte, möchte ich sagen.
Was ist für dich der schönste Tag des Wochenendes?
Oh, das ist keine so ganz so einfache Frage, weil ich habe ja lange kein komplettes Wochenende gehabt, weil ich ja, ich weiß gar nicht, 6, 7 über 7 Jahre.
Stimmt, du hast eine Sonntagssendung
sonntags gemacht, gearbeitet habe, also wirklich nahezu auch fast jeden Sonntag. Ich habe wirklich sehr selten sonntags nicht gearbeitet und jetzt seit diesem Jahr, also jetzt also seit einem Dreivierteljahr arbeite ich nicht mehr sonntags und ich muss dir sagen, das Wochenende ist mir und kommt mir nach wie vor, also gerade aber am Anfang ist es mir wahnsinnig extrem krass lang vorgekommen, als ich dann plötzlich 2 Tage davon hatte. Ich kann dir gar nicht genau sagen. Also ich habe nicht so dieses klassische, vielleicht auch dadurch, dass ich sonntags viel gearbeitet habe über Jahre hinweg, nicht so dieses klassische sonntags, oh, ich muss morgen wieder arbeiten Gefühl. Das habe ich nicht. Deswegen mag ich Sonntage schon irgendwie, weil die so ruhig sind und so entspannend. Das sind so schöne Ausflugstage irgendwie. Ich finde Sonntage schon echt ganz cool. Aber Samstage haben auch was. Ich kann es nicht beantworten. Ich bin zu jung im Game. Frag mich in einem Jahr nochmal.
Finde ich gut. Ich finde ja, das ändert sich auch mit der Zeit. Ne? Also es ist auch irgendwie abhängig von so Phasen irgendwie. Ich weiß, im Studium war es lange Zeit auf jeden Fall der Samstag.
Ja.
Weil du hattest irgendwie schon einen extrem guten Vorabend. Du kannst irgendwie dann lange ausschlafen, kannst dann irgendwie gemütlich was essen gehen und hast dich dann vorbereitet darauf, dass es abends wieder losgeht. Objück, möchte ich sagen.
Ja.
Ne? Und dann irgendwann hat sich in Richtung Sonntag verschoben. Irgendwie, du konntest lange ausschlafen, aber musstest abends nicht mehr raus. Das war ein großer Vorteil irgendwie.
Ja, also ich meine, so in der Studienzeit, ne, oder auch so in meiner Anfangszeit in Köln, wo ich ja noch recht viel rausgegangen bin, du eher nicht, weil du über Jahre hinweg deine Staatsarbeit geschrieben hast.
Wann war das denn, dass du immer rausgegangen bist und ich eher nicht?
Also ich habe relativ viel gearbeitet auch zu der Zeit. Also ich bin zum Teil irgendwie um 8 aus dem Haus gegangen und bin irgendwie um 12 wieder zurückgekommen. Aber das war schon auch, ich habe meine Anfangs-Köln-Phase, da war ich am Wochenende viel weg.
Ich glaube, du hast zu einer anderen Zeit meistens irgendwie, du warst zu einer anderen Zeit draußen.
Das kann sein.
Eine Party gemacht. Weil ich war ja immer so mehr der Kneipengänger, Rockhörer und keine Ahnung, irgendwo in WG-Partys rumhängen und sowas. Und du bist ja meistens so Elektro, Mr. Elektro gewesen.
Ja, ich
und
war irgendwie. Ja. Ich war eher so in Clubs unterwegs, genau, ja.
Genau, und da geht's dann eher irgendwie um 1, 2 Uhr los.
So. Ja, ist richtig. Genau. Ja. Also genau, ich bin losgegangen, als du nach Hause gekommen bist.
Ja, das war öfter so tatsächlich, genau. So. Und dann bist du irgendwann aufgestanden und dann saßen schon Leute auf meiner Couch und wir haben nachmittags Fußball geguckt.
Das ist richtig. Aber so in der Zeit, darauf wollte ich eigentlich hinaus, fand ich beide Tage eigentlich ganz nice, weil, wie du schon sagst, ne, der Samstag hat natürlich dann irgendwie sowas, noch sowas Wildes, irgendwie so, ne, kannst du halt irgendwie noch weggehen und dann sind noch irgendwie Sachen passiert und das, ne. Aber der Sonntag, der war dann irgendwie auch ganz cool, also wenn man jetzt nicht total verkatert war, so ein bisschen so dieses Jetlag-Gefühl, man muss nicht viel machen, außer vielleicht fettig essen und, Serien gucken und, naja, wenn man Bock hat, geht man nochmal irgendwie beim Trödelmarkt oder so, wenn das Wetter gut ist oder auch nicht. Aber das war so diese Kombination aus, man macht irgendwie was Anstrengendes, Lautes mit vielen Menschen, Energetisches und dann diesen nächsten Tag, dieses retardierende Moment, um das Wort nochmal zu benutzen, ist natürlich völliger Quatsch. Aber ja, vielleicht irgendwie schon, bevor es dann wieder losgeht mit der Arbeit dann am nächsten Tag. Vielleicht auch das, ja.
Das retardierende Moment, das ist schon fast eine Überleitung in Richtung dieser Folge, aber ich finde leider die Worte nicht, um diese Überleitung final zu formulieren.
Ich könnte noch kurz dazu hinzufügen, weil es mich auch interessieren würde, das wäre doch nochmal ein Grund zu kommentieren, oder? Also was ist euer Lieblingswochenendtag und warum eigentlich? Und wer benutzt eigentlich das Wort retardierendes Moment von euch.
Außer uns beiden. Ja. Sebastian, sollen wir in Richtung Folge starten?
Ich bin unbedingt dafür. Das ist, das wird, das
wir, sind erst, wir sind erst irgendwie 10 Minuten dabei, aber lass uns doch mal in Richtung Folge starten.
Naja, ich finde, das ist völlig okay, weil wir haben ja wirklich, also ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist beim letzten Mal, ne? Irgendwie das 2:30 über was? 23 Minuten, 22 Minuten. Ja. Also das war wirklich, also es war schön, alle, ja, aber
ja. Es muss, liebe jetzt, Leute, ihr seht schon in der Episodenlänge dieser Folge, dass es heute nicht so lang gehen wird. denn tatsächlich können wir auch relativ schnell über das Team hinter der Folge drüber streifen, was wir sonst immer ja auch ein bisschen ausgebreitet haben.
Ja.
AutorInnen dieser Folge sind der gesamte Writers Room.
Mal das wieder. Ist ja geil.
Zum dritten Mal nach der Doppelfolge zum Halbstaffelfinale. Andere würden sagen Staffelfinale, aber darüber sprechen wir ja nicht mehr.
Nein.
Und Regie hat wieder Hauptregisseur Sung Shin gemacht. Da könnt ihr euch letzte Folge anhören, was es so Neues über den gibt. Mhm. Diesmal wieder übrigens mit Steve Ahn, den hatten wir auch schon ein paar Mal. Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr ständig auf dieselben Leute eingehen. Das ist halt hier ein Team von ungefähr, sagen wir mal, 20 Leuten, die diese gesamte Serie rocken. Ja.
Ja.
Eieieiei.
Himmel, Herrgott. Ich musste gerade kurz überlegen, was das am Ende für ein Geräusch war. Das hat mir das.
Entschuldigung, hier kam gerade so eine Staubflocke durchgeflogen, offensichtlich.
Ja, das. Das kann passieren. Ich hoffe, es war eine Staubsocke. Socke. Staubflocke.
Staubsocke. Eine gute alte Staubsocke.
Ja, verkackt. Ich wollte das eigentlich klar. Ich hoffe, es war eine Staubsocke. Eine Staubflocke, was ist denn los? Oh, was zum Geier ist eine Staubsocke? Okay, next try. Ich wollte sagen, es war eine Staubflocke. Hoffe, es war keine Staubflocke. Nein, eine. Oh Gott, das ist diesen Satz nicht besser. Sondern ein Medusianer. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Es ist doch egal. Stell dir mal vor, du hättest so einen Medusianer eingenießt. Oh Gott.
Eieiei. Ja, du hast auf jeden Fall jede Wette gewonnen. Das muss ich nochmal betonen.
So.
So.
Was?
Wir retten uns in den Inhalt dieser Folge.
Ja, bitte schnell.
Ich habe den Inhalt dieses Mal komplett
vergessen.
Vergessen. Nein. Ich habe ihn komplett aufgeteilt, weil tatsächlich die Handlung auf der Protostar und die Handlung auf der Dauntless nichts miteinander zu tun haben. Deswegen habe ich gedacht, wir reden kurz über die Protostar und reden danach über die Dauntless.
Bist du damit einverstanden? Absolut, ja. Vor allen Dingen, weil die Handlung auf der Protostar, mal abgesehen davon, dass der Protostar wieder am Start ist oder das Proto-Drive, ja wirklich nichts dazu beiträgt, die Handlung dieser Staffel voranzutreiben, die Handlung auf der Dauntless allerdings schon.
Exakt. So, und deswegen würde ich sagen, gehen wir erst auf die Protostar.
Ja.
Dell hat wieder miese Laune. Auf der Protostar ist die Crew gerade voll im Reparaturmodus. Wie du gesagt hast, der Protoantrieb muss fit gemacht werden, damit sie endlich aus dieser neutralen Zone rauskommen. Mit Warp können sie halt nicht fliegen. So.
Ja, genau. Und vor allen Dingen kommen sie halt dann im Zweifel auch irgendwie wahrscheinlich dann nicht wirklich. Wobei, sie können ja jetzt ins Romulanergebiet fliegen. Ich weiß nicht, wie lange sie unentdeckt bleiben.
Ja, attraktiv ist das nicht.
Attraktiv ist das nicht. Also schöner wäre es einfach irgendwie, der Dauntless davon zu fliegen und Ruhe ist quasi. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ne, die haben auch die Ruhe weg irgendwie, ne? Aber red mal weiter. Das kommt ja, wird ja jetzt noch deutlich.
Die hängen aber da halt auch an der Stelle, an der sie im Prinzip nicht so richtig viel zu befürchten haben. Die haben ja irgendwie so ein Tarn-Dings gegenüber den Romulanern.
Ja.
Wir haben ja auch in der letzten Folge gelernt, dass der romulanische Talschia im Prinzip auch keinerlei Fähigkeiten hat, auch was Verschlüsselung und Entschlüsselung angeht. Das muss man ja auch nochmal sagen.
Ja.
Und zur Verteidigung der Autoren, vielleicht sind die Romulaner auch gerade mit Evakuierung wegen der Supernova beschäftigt.
Die Gelder wurden vom Talschia abgezogen. Ja. Ja.
Jim, was mir ist gerade was eingefallen. Ja. Mir ist gerade was eingefallen. Das Staffelfinale dieser Staffel heißt, glaube ich, Supernova.
Oh.
Wenn die lang genug jetzt hier im Romulanergebiet rumhängen.
Ja, also drei Folgen noch.
Genau, vielleicht verstrickt sich das dann alles miteinander. Und dann erleben wir wirklich die romulanische Supernova.
Das wäre natürlich krass.
Naja, okay, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Dell Unser Augment, unser neuer Augment quasi.
Ne? Ja.
Müssen wir jetzt immer so nennen.
Ja, genau.
Der ist immer noch total down wegen dieser Enthüllung, dass er eben ein genetisches Experiment ist. Und fängt an rumzumaulen und lässt seinen Frust in der Crew aus.
Ja, und ein bisschen am Schiff.
Ja, genau. Also während Del also sein Drama-Queen-Moment hat, mischt sich Jenkin Pock ein. Denn Jenkin hat was gelernt. Jeder auf diesem Schiff hat eine harte Vergangenheit. Und niemand segelt hier auf dem rosaroten Regenbogen. Hm. Das muss auch Del irgendwann mal kapieren.
Ja.
Und es wird jetzt Zeit, dass die Crew sich mal gegenseitig ihre Vergangenheit erzählt. Also Therapierunde auf der Protostar.
Ja, wer kriegt den letzten Cookie? Ne? Das kennen wir ja aus Notting Hill.
Genau, es war ein Brownie, aber ja.
Ah ja, genau, Brownie.
Ich weiß das, weil wir das in unserer Familie immer spielen. So. Wer kriegt den Brownie?
Ja, okay, ist interessant, gut. Ja, vor allen Dingen, wenn man das dann mit Eltern spielt, ich meine, die gewinnen doch immer, oder? Ich meine, wenn Eltern über, ich weiß, muss gerade überrechnen, ja, deine Eltern sind, glaube ich, auch über 70, ne? Also dann hast du doch immer irgendwie irgendwelche Zipperlein oder sowas, wo du mit, naja, egal.
Ja, aber es geht ja nur darum, dass du die Geschichte gut erzählst.
Naja, ja, gut, irgendwie schon. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht.
Du kannst jede Story zu einem großen Drama ausbauen, wenn du es mir gut genug erzählst.
Ja, vielleicht hast du recht.
Gwyn fängt an, die muss nur einen halben Satz sagen, dann muss Del sofort zugeben, okay, Gwyn's Story schlägt meine, aber was ist denn mit den anderen?
So, ne, also. Naja, ich meine, immerhin hat Gwyn einen Vater, ne? Aber gut. Aber
wir wissen ja, sein. Der sie verfolgt.
Ja. Ja. Ja.
So. Auf Motivation vom Gedankenlesenden Zero, beginnt Rock Tuck mit ihrer herzzerreißenden Geschichte.
Mhm.
Die war früher nämlich eine Art Gladiatorin, die immer die Rolle des Monsters spielen musste, um von einem, in Anführungszeichen, Helden verprügelt zu werden.
Ja.
So. Der Held heißt Maximilian, mhm, was ich einen ziemlich großartigen Namen finde, tatsächlich. Ich möchte mich auch so nennen.
Okay. Maximilian?
Ja, das ist so ein, also ich finde, das ist so ein kleines Wortspiel zwischen Maximilian und Maximilian.
Oh. Also, jetzt verstehe ich's. Okay, alles klar. Ja.
Mhm. Gefällt mir das ganz gut. Der hat außer so ein paar Schreien keine besonderen Zeilen als Dialog oder sowas, weil die auch nicht miteinander kommunizieren können. Also ja, außer gestisch und mimisch.
Ja.
I don't know. Trotzdem hat die einen Sprecher, die Figur, nämlich Brooke Chalmers. Und das ist auch der Sprecher von Rock Tuck, wenn Rock Tuck nicht mit Universalbesetzer spricht.
Okay, geil. Jetzt sind, interessant, okay.
Mhm. Ja.
Aber der hat wahrscheinlich Geräusche gemacht, ne? Also,
genau.
Ja, der hat ziemlich sicher Geräusche gemacht. Also brauchst du einen Sprecher, klar.
Genau. Und wir sehen bei den Kämpfen übrigens, hast du mal in die Zuschauerränge geguckt, wer da so ist?
Nee, mir ist nur, also ich meine jetzt, also später sind mir Klingonen vor allen Dingen aufgefallen.
Mhm,
und ja. Es gab ja auch irgendwo eine Szene, wo so ein Klingone irgendwie einfach nur im Hintergrund steht. Also ich fand die Klingonendichte relativ hoch.
Ja, genau, also Klingone habe ich auch gesehen. Ich habe noch Kaitiana gesehen, da gab es ja auch nachher irgendwie so ein Groupie,
ja,
von Maximilian.
Ja.
Und Kayson.
Ja, stimmt, Kayson, na klar.
Mhm. Ich habe nur überlegt, ob man das irgendwie verorten kann. Wahrscheinlich ist es Delta Quadrant, aber ich bin gespannt, also irgendwann mal zu hören, wie Klingonen dahin gekommen sind.
Das stimmt. Naja, irgendwo müssen sie ja hin sein, ne? Also, wer weiß, vielleicht ist das die Zeit, ja, in der die Klingonen in den Delta Quadrant zogen.
Wer weiß das schon so genau. Die Fans waren nur glücklich, wenn der Held am Ende triumphiert hat. Das war ein abgekartetes Spiel zwischen dem Helden und Rock.
Mhm.
Und am Ende haben sie dann eine Schüssel Nutri-Goop zusammengefuttert.
Ja, also haben sich eigentlich ganz gut verstanden, ne? Also du hast ja schon gesagt, ja, sie konnten sich nicht verständigen, weil sie sich nicht verstanden haben, aber genau, das Zwischenmenschliche, wie auch immer man es ausdrücken will, das hat auf jeden Fall irgendwie gestimmt. Und Rock hat ja auch gesagt, am Anfang hat dir das auch irgendwie ja schon auch Spaß gemacht.
Genau, aber irgendwann hatte sie die Schnauze voll, weil die Fans halt immer nur den Helden sehen wollten und Angst vor Rock hatten, und das wollte sie halt noch nie, dass irgendwie alle Leute Angst vor ihr haben.
Ja.
Also ging es ihr darum, die Show zu sabotieren und sich selbst zur Heldin zu machen. Und die Fans haben sich zwar da irgendwie bei dieser Show, bei der sie das dann gemacht hat, an der Comedy-Show erfreut, waren aber offensichtlich final nicht begeistert und bewerfen sie dann auch mit Früchten und ja.
Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, dann hinterher der Typ, der diese Show macht, nicht so wahnsinnig begeistert gewesen, weil ja, ich glaube, sein Konzept war halt Grusel und das zieht dann halt am Ende die Leute an. Wir wollen halt ein Monster sehen, so, ne? Wir genau. wollen keine Comedy-Show sehen. Sollten wir uns mal Gedanken drüber machen.
Ja. Das heißt, wir müssen auch mehr in Richtung Grusel und Suspense gehen. Ja?
Absolut.
Das Discovery Panel Mysterium. Oh. Deswegen hat das auch immer so gut funktioniert.
Ja, weiß nicht. Was ist eure Lieblingsrubrik aus dem Adventskalender, ihr drei, die das noch hören?
Guter Feedback-Call, denn wir müssen ja langsam auch wieder einen Adventskalender vorbereiten.
Das stimmt.
Denn die Lebkuchen stehen im Supermarkt, der Adventskalender steht quasi in den Startlöchern. ganz kurz, wir haben eine minimale Kanon-Connection, weil wir uns die Früchte natürlich angucken können. Und wenn wir denken, dass das im Delta-Quadranten war, ne, wir haben Honig-Litschi, die sind eingeführt worden in der ersten Episode von Prodigy in Lost and Found. Dann haben wir Äpfel und Tomaten, okay, die können überall herkommen. Und wir haben tatsächlich eine Frucht, die wir in Richtung Voyager schieben können, nämlich eine, also die hat keinen Namen, diese Frucht, aber wir haben diese Frucht schon mal gesehen in der Voyager-Episode Random Thoughts auf der Heimatwelt der Mari. Da wird die verkauft. Mhm. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Hornmelone hier auf der Erde irgendwie. Also so, ja.
Aber du sagst, ja, ich denke gerade darüber nach, weil du sagst, dass Äpfel und was auch immer Tomaten überall vorkommen können. Warum glaubst du das? Also nur weil Menschen Teil der Föderation sind und Tomaten und Äpfel durch die Weltall tragen? Oder es kann doch auch ein erdspezifisches Ding sein.
Naja, aber die Nummer ist ja, dass die Erde quasi in allen Quadranten schon war zu dieser Zeit. So. Aber nicht zwingend alle Teile des Delta-Quadranten irgendwie schon im Alpha-Quadranten.
Okay.
Also Äpfel und Tomaten könnten im Delta-Quadranten allein durch die Voyager bekannt sein.
Mhm.
Oder durch die Klingonen, die ja mit der Erde Kontakt hatten.
Und große Fans von Tomaten und Äpfeln sind.
Ja, keine Ahnung, aber die können die halt irgendwie mitbringen. Keine Ahnung.
Ja, okay. So. Ja.
Aber wenn du irgend so eine unbekannte Frucht von der Heimatwelt der Mari hast, dann ist die Frage, ob die Voyager den Samen mit auf die Erde gebracht hat oder ob das eher dafür spricht, dass wir im Delta-Quadranten sind, nahe der Heimatwelt der Mari. So. Das war so mein Gedanke.
Beides möglich. Ich meine, kann auch sein, dass Neelix die irgendwo angepflanzt hat, ne? Um sie dann an die Crew zu verfüttern.
Neelix und sein Verlassen der Voyager-Crew, das ist natürlich auch grundsätzlich noch ein Problem. Der kann alles getan haben, der kann alles verteilt haben.
Das stimmt allerdings, ja.
Naja, okay. Du hast gerade schon gesagt, der Veranstalter ist nicht so richtig glücklich. Als Strafe bekommen die beiden dann nicht eine Schüsselbrei, sondern nur eine halbe Schüssel, beziehungsweise es sieht noch nicht mal aus wie eine halbe Schüssel, aber Rock sagt, dass es eine halbe Schüssel war.
Nee. Ist halt einfach so der Schüsselvoll-Typ, ne? Schüssel der Schüssel voll.
Und Rock wurde dann an die Kazan verkauft. So.
Mhm.
Übrigens, der Kampfveranstalter sah so ein bisschen aus wie ein Bolianer, ne? Also blau vor allen Dingen. Mhm. Wäre aber der erste Bolianer, den wir gesehen haben, der Haare hat. Also der hatte zwar eine, sagen wir mal, männliche Glatze. Also oben war wenig, aber an den Seiten waren Haare.
Mhm.
So. Ja, und der Kazan sah ein bisschen so aus wie der Kazan, den wir immer schon als Sklavenhändler gesehen haben. Das wird sich diese Folge so ein bisschen durchziehen. Die Kazan sind auf jeden Fall die Bösen. So.
Ja, auf jeden Fall. Also es schließt sich mir tatsächlich auch noch gar nicht so ganz genau, was die jetzt eigentlich damit also warum haben die Kazan die ganze Zeit Leute an die Diviner verkauft? Brauchte der einfach Leute, die in der Mine gearbeitet haben oder hat er eigentlich irgendwen gesucht oder?
Der brauchte Leute für seine Zwecke. Ob das jetzt größtenteils waren es Minenarbeiter, aber die Medusana-Story hatte, glaube ich, andere Gründe im Endeffekt.
Ja, das stimmt. Die hatte andere Gründe. Da müssen wir nochmal drüber
reden. Schließen wir aber gerade mal die Rock-Tuck-Nummer ab. Auf jeden Fall ziemlich miese Nummer. Gwyn folgert, ach, deswegen kämpfst du nicht gerne.
Mhm.
Wobei das ja auch mehr Showcatchen war. Also, weil, wenn man ehrlich ist, das war ja kein richtiges Kämpfen. Aber ja, sie will sich deswegen ungern auf die Rolle als Kämpferin festlegen lassen, könnte man schon mal sagen.
Ja, oder halt irgendwie als Monster, so, ne? Also jetzt benutzt werden als diejenige, die irgendwie alles aufräumen kann hier, so.
Ja, genau. Ja. Was hältst du von dieser ersten Story?
Ja, ist also irgendwie passt zur Vorgeschichte, also dass die jetzt irgendwie alle so ein bisschen eine traurige Geschichte haben. Ich hätte gerne noch mehr erfahren, so, ne? Ich hätte gerne noch erfahren, was davor passiert ist. Also ich muss ja irgendwo hergekommen sein, ne? Also sowas wie aufgewachsen hier und so, also ne, sowas, also vielleicht auch noch kurz angedeutet, weil ich mich schon frage, wie sie da gelandet ist. Ansonsten passt die Vorgeschichte schon irgendwie ganz gut zum Rest.
Na gut. Ja. Also ja, ich fand es auch, dass sogar auf jeden Fall ganz gut zu Rocktag passt.
Ja. Ja.
Zero will wieder an die Arbeit, dann fällt ihnen aber ein Arm ab. Jenkem macht ihn wieder fest. In der Zwischenzeit kommt dann Zero dran, die Geschichte zu erzählen. Früher war Zero frei. Sie und ihre Medusan-Freunde schwebten unbeschwert durch die Galaxie und entdeckten fremde Welten, ohne sprechen zu müssen. Nochmal extra die Betonung, wir mussten nicht sprechen.
Das ist so anstrengend.
Scheint irgendwie ein schwieriges Ding zu sein, dieses Sprechen. Das Medusan-Raumschiff, das wir da sehen, ist übrigens Nachbildung des Schiffs aus der überarbeiteten Version von TOS Is There in Truth No Beauty?
Also
die Folge, wo zum ersten Mal die Medusaner eingeführt werden. Machen Zero hier dezenten Anspielungen, dass sie nicht sprechen wollen? Ich glaube schon.
Ja.
Und ich möchte sofort zu dieser Zusammenfassung sagen, die Lensflares über jeden Medusan haben mich kirre gemacht. Es war ununterbrochen verschwommen alles.
Ich habe irgendwie gedacht, oder ne, also gerade bei diesen Szenen auch nochmal gedacht, wie unfassbar gut das eigentlich alles aussieht und wie sehr ich diesen Style mag und wie wenig mich das stört, dass das nicht Live-Action ist. Also es ist echt, es stört mich viel, viel weniger, dass es nicht Live-Action ist, als bei Lower Decks. Also was stören ist eh blöd, aber ich meine, ne, also ihr wisst, was ich meine. Also bei Lower Decks habe ich halt viel mehr das Gefühl, in einer Animationsserie zu sein und das vergesse ich halt bei diesem Style echt immer wieder. Und ich finde, es sieht echt richtig gut aus. Ich will jetzt da nicht sagen,
dass Lower Decks nutzt das ja viel mehr aus, ne?
Ja, klar. Die wollen ja auch was ganz anderes, ne? Ich will das gar nicht gegeneinander abwägen und ich will auch gar nicht sagen, dass Lower Decks irgendwie doof aussieht, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich mag den Style von Prodigy echt gerne.
Du hättest halt Prodigy ohne Probleme als Live-Action-Serie machen können. Das ist ja so der Unterschied. Das hättest du mit Lower Decks halt nicht hinbekommen.
Nee, genau.
So. Ja. So. Medusana. Alles war toll, bis die Kazon kamen mit ihren schicken Schutzbrillen und fiesen Pfeilen. Dann wurden die Medusanen gejagt quasi und Zero wurde gefangen genommen. Die sechseckige Kiste, in der Zero gefangen war, haben wir bereits in Lost and Found gesehen. Und sie scheint von der Kiste inspiriert zu sein, in der Koloss, während Is There in Truth No Beauty gereist ist. Die Kazon-Kopfgeldjäger tragen alle Uniformen einer bestimmten Sekte, die kennen wir aus Voyager, nämlich das ist die Relora-Sekte. Wir wissen ja, die Kazon sind kein zusammenhängendes Volk, sondern es sind Nomaden, die in Stämmen leben, ne, und in bestimmten Sekten halt. Ne, und kennen als, glaube ich, bekannteste sind die Kazon Nistrim, auf der die Voyager am Anfang immer gestoßen ist. Und das hier sind wohl Kazon Relora.
Und die sind sich auch nicht alle wirklich grün.
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Genau, die bekämpfen sich eher noch die ganze Zeit. Könnte natürlich auch ein Grund sein, dass die Kazon wirklich jede Chance annehmen, irgendwie nochmal ein bisschen Kohle zu verdienen.
Ja.
Die Kazon, die Zero angreifen, tragen Visiere. Auch die kennen wir schon, weil die haben Spock und Miranda Jones in Is There in Truth No Beauty auch getragen.
Ah.
Um sich davor zu schützen, beim Anblick einer Medusa in den Wahnsinn getrieben zu werden. Wir können jetzt mal spekulieren, dass die Entwürfe davon vielleicht mit Unterstützung von Seska aus der Datenbank der Voyager bekommen haben, weil, also irgendwoher müssen sie haben, diese Entwürfe für diese Brillen. In der Episode in Is There in Truth No Beauty wird übrigens auch erklärt, dass das Visier nur teilweise vor den Auswirkungen des Anblicks eines Medusen schützt. Miranda Jones sagt sogar, ich hatte die Folge irgendwo nochmal geguckt, dass auch vulkanische mentale Disziplin notwendig ist.
Okay, I see.
Also wir können davon ausgehen, dass die Kazon auch auf Vulkan studiert haben.
Ja, aber die Seska-Theorie finde ich sehr schön. Ja,
ja, also irgendwoher müssen die Kazon ja ihre Fähigkeiten haben.
Ja, absolut.
Die Stäbe, diese Elektroschockstäbe, die haben, die sehen so ein bisschen aus wie die, die sind so aus Kupferrohren und das waren die Phaserpistolen und Gewehre der Kazon in Voyager auch. Also deswegen, das finde ich schon wieder sehr, sehr schön.
Ja.
Passt sehr, sehr gut zum Kanon irgendwie.
Mhm. Ja.
Ja, ab da war es vorbei mit der Freiheit. Stattdessen landete Zero auf Tas Lamora. Und Gwyn kriegt bei dieser Geschichte natürlich ein schlechtes Gewissen, weil sie Teil von Zeros Versklavung war.
Tja. Tja, klar. Das ist ja, das darf man auch nicht vergessen, dass, also ich habe es schon fast wieder vergessen, dass Gwyn ja tatsächlich in den ersten Folgen auch ganz schön gehadert hat, welche Seite sie denn am Ende jetzt, weil sie ja doch durchaus ganz schön brainwashed war.
Ja, genau, aber damit sagst du ja auch schon so ein bisschen zumindest unseren erlaubnisgebenden Gedanken, dass wir Gwyn irgendwie doch nett finden dürfen.
Ja.
Weil sie war halt brainwashed
genau.
Von ihrem Vater und zwar ordentlich.
Ja, klar.
Es ist ja eher ein Wunder, dass sie sich dann irgendwann gegen ihren Vater gestellt hat.
Absolut, ja.
Okay, Rückblick auf Zero, Zeros Geschichte, da sagst du also, okay, das sah vor allen Dingen gut aus, aber findest du es auch nachvollziehbar?
Ja, auch das erzählt natürlich wieder relativ wenig. Das sind ja echt nur so kleine Ausschnitte, ne? Das sind ja quasi, ich meine, sie haben es ja auch so angekündigt, ne? Wie seid ihr eigentlich bei Tas Lamora gelandet oder auf Tas Lamora gelandet? So. Es bleiben halt Fragen übrig, ne? Es bleibt halt auch die Frage übrig, warum denn überhaupt? Also, aber wahrscheinlich kann die Frage auch nur der Diviner beantworten. Offensichtlich wollte der einen Medusianer haben, so, ne? Und
wollte er ganz klar als Waffe. Und im Endeffekt muss ich deswegen sagen, Zeros Geschichte war im Prinzip die unspektakulärste.
Ja. Und, weil sie klar war.
Ja, sie, also, was ist, also, die Antwort ist, ja, die Kazon haben mich gefangen.
Ja.
Also das ist ja nicht so wie bei irgendwelchen anderen, dass da noch irgendwas passiert ist dazwischen.
Ja, das stimmt.
Wie bist du auf Tas Lamora gelandet? Naja, die Kazon haben mich gefangen und dahin gebracht.
Ja, das hat sich halt dann nur in 3 Minuten erzählt statt in 10 Sekunden, ja.
Ja, genau. Aber bei Zero ist ja auch eine andere Situation als bei allen anderen. Zero war ja auch quasi Waffensklave. Also Zero war ja Waffe. So.
Ja, stimmt. Mhm.
Und alle anderen haben ja in der Mine gearbeitet.
Ja.
Beziehungsweise Jankum, weiß man sich gar nicht so genau, was er im Endeffekt gemacht hat.
Repariert, glaube ich.
Jankum can fix it. Jankum Pock can fix it.
Ja.
Da gehen wir jetzt auch hin. Danach arbeiten sie nämlich weiter und irgendwann meldet der, also wir haben das Schiff repariert. ja, das ist eine Teamgeschichte, der.
Ja, Captain.
Der Protostar kann also rebooten, indes schlägt Dahl eine Runde auf dem Holodeck vor.
Mhm.
Rock will aber lieber noch eine Geschichte hören. Deswegen gibt's noch den Rückblick von Jankum Pock. Mit Vorschusslorbeeren von Zero, aber Jankum darf selbst erzählen. Er erzählt, wie er als Waisenkind vor der Föderationszeit auf ein Tellerschiff geschickt wurde.
Mhm.
Was das heißt, uns einiges erklärt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr alt. Also quasi ein sehr, sehr altes Modell, könnte man sagen.
Ja, genau. Also ist er, genau. Sehr, sehr früh geboren, kann man sagen. Genau. Und deswegen ergibt es auch total Sinn, dass er zu Beginn der Serie nichts davon wusste, von der Föderation wusste, obwohl er Tellarit ist.
Mhm,
also
genau.
Der kann ja auf Teller Prime schon gelebt haben, aber die Föderation war eben noch nicht gegründet.
Ja, so. Stimmt, ja.
Als dann ein Meteorit das Generationsschiff oder Schlafschiff, das Kryo-Schiff, auf dem er da war, trifft, also wir erfahren irgendwie nicht, warum er da drauf geht, ne? Aber er ist auf jeden Fall dann irgendwie auf einem Schiff im Kryoschlaf.
Also ja, er wurde weggeschickt, erzählt er, ne? Aber warum? Weil es, ja, ist unklar. Genau,
wird nicht gesagt, ja. Also Meteorit trifft dieses Schiff, er ist der Einzige, der aufwacht und muss plötzlich alles reparieren.
Wegen eines Schraubenschlüssels, hast du das gesehen? Ja, also das ist doch alles schon hier quasi vorgezeichnet, das ist Schicksal.
Ja, genau. Der Schraubenschlüssel, der da einfach wahllos rumliegt.
Ja.
Genau, der Roboter, den er Boxy nennt, will, dass er alles repariert.
Ja, so. Aber nur, wenn er jedes Mal schön seinen Namen sagt.
Ja, genau. Frage, erstmal zu diesem Meteoriten-Zusammenstoß.
Ja.
Hatte dieses Tellaritenschiff keinerlei Schilde, Panzerung oder irgendwas zum Schutz vor umherfliegenden Weltraumtrümmern?
Es ist vielleicht dumm gelaufen. Vielleicht sah das in unserer Einstellung einfach nur so ein bisschen unspektakulär aus. Wahrscheinlich war einfach der Raum voller Meteoriten und das Schiff konnte halt einem nicht mehr ausweichen und die Schilde waren am Ende. Ja, keine Ahnung.
Okay.
Na, es ist ja vor langer Zeit losgeschickt worden. Wer weiß.
Also die Technologie war offensichtlich noch nicht so weit. Deswegen muss er auch alles reparieren. Er repariert nacheinander den Luftstrom im Maschinenraum, das Feuerlöschsystem, das Arboretum, elektrische Probleme, eine verstopfte Toilette und einen Riss im Warp.
Nee, die noch. Verstopfte Toilette, die will er nicht machen, die repariert er dann trotzdem, aber dann sagt er hinterher, can't fix it.
Ich frage mich, warum die überhaupt verstopft ist, die Toilette, wenn da keiner drauf geht und alle schlafen.
Das stimmt.
Aber, oder
vielleicht ist es schon sehr lange verstopft.
Ja, möglich. Über diese Kommunikation mit Boxy entwickelt er dann seinen ikonischen Dritte-Person-Sprachstil, weil Boxy ihn sonst nicht erkannte. Und ich bin total glücklich, dass wir diese Hintergrundgeschichte erfahren haben.
Ja, total.
Warum Jankum in der dritten Person von sich selbst spricht. Was ja auch eine extrem gute erzählerische Entscheidung war, die Show definitiv bereichert und nicht überhaupt nicht, gar nicht nervig ist.
Nein.
Das muss man ja dazu noch
voll sagen. Nicht, überhaupt gar nicht, ja.
Ja. Mit jeder Reparatur geht auf jeden Fall mehr schief, bis Jankum am Ende kapiert, dass der Sauerstoffvorrat des Schiffs nicht für alle reicht. Kurz bevor er sich vielleicht nochmal hätte hinlegen können.
Ja.
Also verlässt er das Schiff heroisch in einer Rettungskapsel, um die anderen zu retten. Was für ein Held.
Ja, ziemlich, ne? Also es ist eine wirkliche...
Wahrhaft royal, quasi.
Ja, eine wirkliche Heldengeschichte.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Und deswegen, weil du wirst mich bestimmt jetzt wieder fragen, ich finde die Geschichte tatsächlich ist die beste Hintergrundgeschichte. Mhm. Es ist vielleicht auch die ausführlichste erzählste, weiß ich nicht, ausführlich erzählte. Aber ich finde, sie erklärt irgendwie sehr viel in ihrer dann doch Kürze. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich finde es super, dass sie das mit dem Namen erklärt haben. Also warum er seinen Namen sagt, das finde ich so mega schlüssig. Ich finde es super, dass wir erfahren haben, dass er halt einfach schon so alt, also so früh geboren ist. Ich finde, die erklärt wirklich einiges und es passt alles wie Faust aufs Auge und es passt auch irgendwie zu Jankums Charakter. Also es erklärt ja auch, warum er so gut Sachen reparieren kann, weil er sagt ja auch am Anfang, ich bin ja überhaupt kein Ingenieur, ich bin hier, was soll ich sagen?
Trainee.
Ja, genau, so.
Oh, Praktikum.
Genau. Und ich finde, das jetzt, ne, das sagt, hat er ja irgendwann auch zwischendurch gesagt, dass er jetzt eigentlich jetzt nicht so, ne, also Rock dann irgendwann mal hier mit übernommen hat. Dass er gar nicht so scharf ist darauf am Ende, ne? Also er ist da so reingerutscht. Ich finde, das erklärt super viel von dem, was wir bisher von Jankum so gesehen haben. Und deswegen finde ich die Geschichte mit am wertvollsten.
Mhm, kann ich gut verstehen, ja. Ja. Ich finde auch, dass sie einiges auf jeden Fall erklärt, ja. Und das ist eine Bereicherung für den Charakter.
Ja. Ja.
Kurz noch Kanon Connections quasi, das Äußere dieses Tellaritenschiffs ist identisch mit dem Tellaritenkreuzer, den wir in Babel One eingeführt bekommen haben. Babel One ist eine TAS-Episode gewesen, also quasi die Fortsetzung von Journey to Babel. Jetzt darf ich gerade keinen Quatsch erzählen, ich habe das einfach mal so hingeschrieben.
Du wirst doch niemals Quatsch erzählen.
Oh, Babel One ist eine Enterprise-Episode, Entschuldigung. Es ist keine TAS-Episode, es ist eine Enterprise-Episode, es ist trotzdem die Fortsetzung von Journey to Babel.
Quasi. Okay.
Also.
Vorsetzung. Ein Präludium.
Präludium, genau. Schön. Entschuldigt bitte diesen Fehler. Ich werde es nie wieder tun. Das
ist eine Lüge. Ja.
Das Schiff, das Jankums Rettungskapsel sofort wieder einsammelt, hat denselben Raumrahmen wie das Schiff des Sklavenhändlers der Kazon aus Lost and Found. Also es könnte auch wieder derselbe Sklavenhändler sein.
Mhm.
Durchaus möglich. So.
Der füllt die Hallen da.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ob wir irgendwann die Geschichte von den restlichen 29 Tellariten hören?
Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Keine Ahnung, was auch immer mit denen passiert ist. Ja.
Ich glaube, ja.
Meinst du?
Ich glaube, dass wir die, ja, ich glaube, dass, ich finde, dass Zero am Ende so eine Andeutung gemacht hat. Die anderen 29 werden das wohl nie erfahren, wie royal deine Entscheidung war oder sowas.
Ja.
Das hatte für mich so den Eindruck, ja, vielleicht werden sie es doch erfahren.
Okay.
Weil es kann ja auch sein, dass sie noch lange weitergeflogen sind und irgendwie,
ja, klar.
Ja, genau.
Ja, Punkt.
Finde ich ganz spannend.
Mhm.
Sie einigen sich nach diesen schönen drei Geschichten, dass sie alle mit wilden Stories zusammengekommen sind und jetzt in eine bessere Zukunft zusammengehen können.
Gesetzt im Fall, dass mit dem Protodrive funktioniert denn und sie kommen dann irgendwann wieder frei aus Gefahren von neutraler Zone und Föderation.
Das sagen sie aber nicht, sondern sie haben hier einen Crew-Moment und du hast ihn jetzt wieder irgendwie du hast Wasser in den Wein gekippt. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt.
Nein, du hast ja völlig recht. Es ist wirklich ein schöner Moment. Das ist tatsächlich, das haben sie irgendwie sehr schön inszeniert.
Murph hat auch noch seinen Auftritt. Als die Crew ihn nach seiner Story fragt, antwortet er mit einem gigantischen Rülpser.
Ich bin wirklich gespannt, ob Murph irgendwann anfängt zu sprechen.
Ja, ich auch. Ich bin auch sehr, sehr gespannt.
Ich könnte mir vorstellen, dass alles das passieren kann.
Maybe. Immerhin brachte das jetzt auch alles zum Lachen.
So. Ja.
In einem weiteren schönen Crew-Moment starten sie den Protostar-Antrieb neu. Janeway darf auch noch kurz ihre Story andeuten. Und sie erzählt etwas über Molly, die die Kleinste im Wurf war.
Ja.
Das Molly. War das der irische Irish Setter, ist die Spezies, die Rasse, die Art, die Hundeart. Das ist ein Hund. Also Molly ist ein Hund.
Molly ist ein Hund? Ist Molly nicht das kleine Mädchen, dem Neelix abends immer vorliest?
Nein, Molly ist der Hund, den Janeway in die Obhut von Mark Johnson gegeben hat.
Wie hieß denn dieses Mädchen? Ach, das war Molly O'Brien, ne? Das war die Tochter von Miles und Keiko. Aber wie hieß denn dieses Mädchen noch?
Ja, ich weiß, welches du meinst.
Ja.
Little Girl Voyager 7. Naomi Wildman.
Naomi, natürlich, Naomi.
Boah, das war die beste Suche hier wirklich, ne?
Ja, ich hab gesucht nach Neelix Geschichte vorlesen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber gut, haben wir das auch geklärt. Gut.
Also Molly, Irish Setter, den Janeway irgendwann zurücklassen musste. So.
Okay.
Ja. Ja, und das war's von der Protostar. Dann gehen wir doch auf die Dauntless.
So. Ja, warum nicht?
Wir steigen ein zu dem schönen Stück, das du eben am Anfang unserer Episode auch eingespielt hast.
Ja.
Prälude Nummer 4 von Frédéric Chopin.
Ja.
Janeway steht nämlich in ihrem Quartier und lauscht Chopins Prälude Nummer 4. Es gibt schlechtere Wege, Zeit totzuschlagen.
Auf jeden
Fall.
Kann
man sagen.
Ja, also Chopin kann man immer Zeit verbringen.
Ja. Und damit ist quasi auch schon der Episodentitel auf eine Art erklärt,
ja.
Auf die andere Arten haben wir das gerade in einem anderen Storystrang quasi erklärt bekommen.
Mhm.
Das Stück haben wir auch schon mal gehört, schon mehrfach in Star Trek.
Ah.
Einerseits in TOS in the Masterpiece Society. Da spielt das so ein kleiner Junge in der Kolonie der Human-Eugenika auf Moab 4. Oder war das TOS, boah, was ist denn heute los? Vielleicht ist es auch TNG. The Masterpiece Society, das künstliche Paradies. Es ist TNG.
Aber
mein zweiter Gedanke ist immer der richtige. Ich muss wieder hinkommen, dass mein erster Gedanke der richtige ist.
Ja, das das Problem.
Es wurde auch noch in der Picard-Folge The Stargazer eingespielt.
Aha.
Übrigens, Prälude Nummer 4 hatte Chopin ausgewählt, dass es auf seiner eigenen Beerdigung gespielt wird. Zusammen mit Mozarts Requiem.
Na gut, was soll man sonst spielen als Mozarts Requiem? Aber das ist auch mächtig tatsächlich. Das ist ja nicht alles irgendwie, also Mozart war natürlich ein super Wunderkind und Talent, tralala. Aber ich bin jetzt nicht von allem, diese ganze Menuett-Phase, das Requiem ist tatsächlich krass. Ich weiß nicht, ob das auf meiner Beerdigung gespielt werden sollte. Ich finde es vielleicht eine Nummer zu groß.
Du kannst das auswählen. Du kannst es hier verewigen. Ich werde dann dafür sorgen.
Ja. Also dann weiß ich nicht. Lieber das Prälude Nummer 4 von Chopin. Ja.
Ich spiele das gar nicht. Üb schon mal.
Ja, gucken wir mal. Vielleicht werden wir auch diesen Podcast zu Ende gemeinsam beenden. Ja. Beide weit über die 90 und fallen dann nach unserer letzten Star Trek-Folge gemeinsam um. Dann müssen wir mal gucken, wer was spielt.
Aber du, also beide weit über 90, du siehst immer noch nicht das Problem, dass wenn ich weit über 90 bin, dann bist du weit über 100.
Okay, sagen wir über 90.
Ja, okay.
Beide über 90.
Okay. Es gibt noch ein paar andere Chopin-Werke, die in Star Trek schon bearbeitet wurden, beziehungsweise gespielt wurden, in Lessons, in Human Error, in Penance, auch in PK, wurde auch noch ein zweites gespielt. Also Chopin ist quasi der Shakespeare der Komponistengötter.
Ja.
Wir sehen bei Janeway übrigens ein Modell der Voyager auf einer Kommode in ihrem Zimmer stehen, im Hintergrund.
Mhm.
Das ist schön, daran erinnert sie sich.
Es wäre seltsam, wenn sie sich nicht dran erinnern würde. Ja.
Die Holo-Darstellung, die auf ihrem Tisch liegen hat, habe ich übrigens nicht verstanden.
Habe ich nicht drauf geachtet. Was ist es?
Das sieht aus wie so eine Galaxie mit so ein paar Pfeilen.
Mhm.
Daneben die Abbildung der Protostar und so. Und außer sind so ein paar Planeten auch. Also vielleicht habe ich es nur nicht gerafft, aber ich habe es, keine Ahnung. Also ich habe es nicht gerafft. Aber vielleicht habe nur ich es nicht gerafft. So.
Ja, okay, wenn ihr es gerafft habt, ihr wisst schon. Schreibt's in die Kommis!
Yeah! So, dann stürmt Commander Tysis rein und bringt die brisante Nachricht, dass sie endlich die Identitäten der Crew der Protostar kennen. Da gibt's doch tatsächlich ein Kopfgeld auf die Kids.
Ach.
So. Janeway liest also die Namen auf der Kopfgeldausschreibung vor und dann sagt sie, so, jetzt haben wir endlich die Namen und Gesichter.
Nee, die Namen zu den Gesichtern, ja.
Die Namen und Gesichter, sagt sie.
Echt? Das macht doch gar keinen Sinn. Hat sie die nicht schon gesehen? Ja, ja. Also sie hätte sogar schon mit ihnen gesprochen.
Ja, okay. Ja, mit fast allen tatsächlich. Und dementsprechend kann man das auch wieder verbinden, ja. Also vielleicht der Namen zu den Gesichtern. Lässt auf jeden Fall beides drauf schließen, dass Dr. Noam nach seiner Begegnung mit in Crossroads Janeway nicht gesagt hat, dass der Typ Jenkin Pock heißt. Weil das wusste er ja schon.
Stimmt. So. Ja.
Okay. Janeway wird hellhörig und will mehr über diesen Diviner wissen, der das Kopfgeld ausgesetzt hat.
Mhm. Na, geht doch mal ein paar Räume weiter.
Ja. Macht sie erstmal noch nicht, aber wir gehen mal ein paar Räume weiter in die Quartiere, beziehungsweise in das Quartier von Ascensia.
Mhm.
Da ist mittlerweile was ganz Großes im Gange. Wir haben es in der letzten Folge schon gesehen. Ascensia zeigt dem Diviner endlich ihr wahres Gesicht. Also im übertragenen Sinne natürlich.
Mhm.
Obwohl der Dreadnought, den wir hier sehen, in der Episode 10 nicht anwesend war, weiß er aber trotzdem, dass der Geist des Diviners von einem Medusaner zerschmettert worden ist. woher er das weiß?
Unklar, ja.
Unklar.
Aber vielleicht ist ein Dreadnought auch, quasi, vielleicht gibt es nur einen Dreadnought. Wobei sie hinterher gesagt haben, ne, jeder ist mit einem Dreadnought losgeflogen. Aber vielleicht ist Dreadnought eher so eine Einheit. Vielleicht sind die alle vernetzt und vielleicht gibt's ja noch einen Dreadnought auf Taslamora.
Maybe.
Ja, es konstruiert.
Ich glaube eher, dass er einfach dieselben neuen Informationen wie Tysis hat bezüglich der Protostar Crew und dann weiß er, dass da auch ein Medusaner dazu gehört. Ne, jetzt hat er 1:1 zusammengezählt. So. So. Aber vielleicht gehen wir da jetzt mal ein bisschen mehr rein, weil die Geschichte, die sie jetzt hier erzählen, ist vielleicht der wichtigste Teil dieser Story, würde ich jetzt fast sagen, dieser Episode.
Ja.
Also, Ascensia ist nicht einfach ein harmloses Sternflotten-Ensign, sondern The Vindicator.
So.
Und gemeinsam mit dem Diviner gehört sie zu einer Gruppe von Warner Cut, die durch die Zeit gereist sind, um den Protostar zu finden und mit dessen Waffe die Föderation zu zerstören. So viel wussten wir.
Mhm.
Dreadnought ist auch mit von der Partie und sie erklären dann dem Diviner alles. Von der Föderation, die ihren Planeten in den Bürgerkrieg stürzte, bis zu epischen Missionen, den Protoantrieb zu schnappen und die Zukunft der Warner Cut zu sichern. Und ich würde sagen, deswegen fassen wir das jetzt alles nochmal alles zusammen.
Mhm. So.
Also. Die Warner Cut chillen da auf ihrem Planeten Solum.
Ja.
Alles schön, alles friedlich.
Alle fühlen sich wirklich, wohl, ja. Es ist schön, also weiterentwickelte Zivilisation.
Genau,
ja.
Sehr fortgeschritten, genau. Bis Sternflotte. So.
Ja. Hi.
Genau. Mutig dorthin zu gehen, wo noch nie jemand war.
Ja.
Und diesmal ging sie halt direkt in den galaktischen Ärger rein, weil ein paar Warner Cut, wie unser Freund der Diviner, die waren sofort begeistert und sagen so, wow, intergalaktische Freundschaft, mega, mega, jala. Aber viele andere waren eher skeptisch, so nach dem Motto, klingt gut, aber was wollen die denn wirklich von uns?
Ja.
So.
Ne? Weil, ne, also wir bringen denen sehr viel, aber was haben wir denn so? Also, what's in for us und ist das nicht eher so was, wo wir ausgenutzt werden? Kann ich auch verstehen, so. Ne?
Und was passiert, wenn man sich nicht einigen kann?
Dann streitet man.
Richtig. Bürgerkrieg. episches Durcheinander, bei dem die Warner Cuts sich gegenseitig auf die Mappe hauen. Und die Sternflotte, die steht am Rand und guckt zu, als ob sie Popcorn hätte, weil wir mischen uns nicht ein, wir sind neutral. Ja. Du hast die Direktive, yalla yalla. So.
Ja, genau, hat sie ja auch erklärt irgendwie, dass die Sternflotte keine Position beziehen wollte. Ne? Man könnte ja hinzufügen, sie konnte ja eigentlich nicht, wenn sie sich an die oberste Direktive hält, was sie in der Regel ja nicht tut, aber da offensichtlich schon.
Das ist immer eine Perspektivenfrage, ne? Also kann sie nicht oder will sie nicht? Ja. Ne? Also die für Solom wirkt es so, als wollten sie nicht. Und die Sternflotte hat gesagt, ja, können wir nicht, weil das ist unsere eigene ethische Vorgabe.
Ja.
Schön für sie, schlecht für Solom. Und ja, so flogen dann die Fetzen. Und irgendwann war es dann mit dem Frieden auf Solom auch vorbei. Die Föderation machte sich aus dem Staub und die Warner Cut blieben mit einem Scherbenhaufen zurück. Was erstmal coole Geschichte. So.
Ja, also nicht so cool, aber nicht eklar. Ja. Ja, aber es ist eine Geschichte, die vieles erklärt, genau.
Ja. Die wir natürlich aber auch so schon ungefähr kannten.
Ja, die hat,
was
ja,
wir nicht.
Ja, die hatte genau, Diviner ja schon erzählt im Prinzip so, ne?
Genau. Was wir nicht wussten, war, was das für ein Schiff war, das den Erstkontakt hergestellt hat. Das war nämlich nicht die,
Protostar.
Protostar, wie wir es immer gedacht hatten. Mhm. Das war ein Schiff mit 4 Gondeln, pfeilspitzenförmigen Hauptrumpf und das lässt uns die Klasse quasi auf eine einzige einschränken. Das war nämlich ein Schiff der Prometheus-Klasse.
Mhm.
Kennen wir aus Message in a Bottle, du erinnerst dich, in dieses Mikro-Wurmloch zwischen der Prometheus-Klasse und der Voyager,
ja,
und dem Hin- und Her-Geschicke quasi.
Mhm.
So. Finde ich aber jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit zu diskutieren. Was würde passieren, wenn die Menschheit plötzlich mit Aliens in Kontakt kommt? Was würdest du denken? Was passiert?
Ja, es ist eine spannende Frage, weil, ne, also so wie uns Solom ja geschildert wird, ist da ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle leben irgendwie gut miteinander. Das sagt natürlich jetzt nichts über kleine Mikroprobleme aus, die wahrscheinlich jede Gesellschaft irgendwie hat und mit denen man klarkommen muss, aber es klingt jetzt irgendwie nicht so, als hätte es größere Probleme gegeben in dieser Welt. Also wissen wir nicht, ist unklar, aber es klingt harmonisch, bevor die Sternenflotte aufgetaucht ist. Jetzt ist die Frage, haben wir die gleiche Ausgangssituation? Und ich würde sagen, eher nicht, weil auf dieser unserer Welt sind wir Menschen ja doch sehr unterschiedlich unterwegs und es gibt ja doch sehr viele Konflikte, also ja auch blutige Konflikte, die ausgetragen werden. Das heißt, wir sind ja jetzt schon nicht so in dem super happy, wir sind alle auf einer Linie Modus und sind alle glücklich mit der Situation. Deswegen glaube ich, es könnte natürlich auch ein Stück weit die Chance bieten, Konflikte zu überwinden, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Also ich meine, in Independence Day war es ja dann irgendwie so, dass die Nation sich hinter Amerika gestellt haben, quasi, damit die Aliens bekämpft werden. Es ist halt die Frage, wenn die Aliens uns nicht bekämpfen, sondern irgendwie sagen, hey, cool, wir sind Vulkanier, wir haben keine Gefühle oder unterdrücken sie, aber wir würden gerne eure Freunde sein, auch wenn wir nicht wissen, was das ist. Ob das irgendwas ändern würde? I don't know. Also es ist eine wahnsinnig spannende Frage. Es hat auf jeden Fall das Potenzial zu spalten, weil wenn ich an so Politikströmungen wie America First denke, dann sind die möglicherweise vielleicht nicht unbedingt interessiert daran, dann noch eine Baustelle aufzumachen irgendwo im All, bevor sie nicht die Stahlindustrie im eigenen Land unter Kontrolle haben. Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall was, wo man super drüber streiten kann. Ich finde die Geschichte deswegen schon auch irgendwie glaubwürdig.
Super gut, wie du das gerade zusammengefasst hast, weil du damit im Prinzip alle Strömungen der modernen, von modernen DenkerInnen quasi schon zusammengefasst hast, die ich zumindest gefunden habe. Also das ist wirklich, wirklich gut. Erstmal die Ausgangslage ist völlig klar, ne? Wir als Menschen sind überhaupt nicht so harmonisch. Und vielleicht können wir an der Stelle mal mit Nick Bostrom anfangen. Das ist ein ehrlicherweise nicht völlig unumstrittener schwedischer Philosoph.
Ja.
Und Zukunftsforscher. Seine Perspektive macht einem da wirklich nicht Hoffnung. Der geht davon aus, dass fortgeschrittene Zivilisationen uns als potenzielle Konkurrenz ansehen könnten.
Ja.
Und das bedeutet, dass sie vielleicht versuchen, uns zu kontrollieren oder uns klein zu halten, damit wir keine Bedrohung für sie werden. Und in dem Szenario könnte die Menschheit zwar versuchen, sich zu vereinen, aber eher dann aus Angst und Zwang. Wäre keine freiwillige globale Zusammenarbeit, sondern eher eine Reaktion auf die Bedrohung von außen.
Also Independence Day.
Ja, aber Bostrom fragt sich auch, ob diese Art von Vereinigung überhaupt sinnvoll wäre, wenn wir es mit überlegenen Aliens zu tun haben. Denn egal, wie sehr wir zusammenarbeiten, es könnte halt schlichtweg nicht ausreichen, um uns zu verteidigen.
Ja, wenn sie überlegen sind, ist natürlich ein Problem, ja.
Ja, also er sagt ja, vielleicht würden wir uns vereinigen, aber unter schlechten Vorzeichen.
Ja, wobei auf der anderen Seite, ne, überlegen sein heißt auch nicht immer was. Ich meine auch, der Bayern München wurde schon mal bezwungen.
Ja, genau. Aber halt auch noch nicht so häufig. So. Dann haben wir, ich habe mal versucht, irgendwie diese Frage zu erforschen in der Philosophie, aber es ist wirklich nicht so richtig viel zu holen. Es gibt noch David Brin, das ist eher ein Science-Fiction-Autor, aber der ist schon sehr philosophisch unterwegs. Der hat da eine etwas andere Sicht drauf, der ist skeptisch, ob wir uns überhaupt vereinen würden, wenn der Kontakt zu Aliens hergestellt wird. Brin vertritt die Meinung, dass das tatsächlich eher zu Chaos führen könnte, wenn wir zumindest zu früh die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Weil er denkt, und da ist er, glaube ich, ein bisschen bei dir, dass jede Nation, jede Macht auf der Erde versuchen würde, ihre eigenen Interessen zu wahren. Anstatt dass die Menschheit also zusammenfindet, könnte es sein, dass jede Gruppe für sich versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und das könnte uns im schlimmsten Fall sogar noch mehr spalten.
Ja, also das ist auf jeden Fall das Potenzial, mal abgesehen davon, dass du, wenn du jetzt irgendwie überlegst, wie wir eigentlich als Menschheit mit einer Stimme sprechen sollen, du dir erstmal dieses Szenario aufmalen musst, ne, wie dann halt irgendwie, weiß ich nicht, musst du ja irgendwie mit Leuten wie Putin oder also du musst ja alle irgendwie einen Tisch bekommen, um eine gemeinsame Linie zu besprechen und im Prinzip ja auch wirklich. Wir haben ja sehr viele Länder, eigentlich müssen es ja alle sein, auch diese ganzen Länder, über die nie gesprochen wird quasi, ne? Oder die irgendwo vergessen worden sind, die noch irgendwie in sozialistischen Systemen hängen geblieben sind oder so, ne? Also ich meine, da gibt es ja, glaube ich, sehr viel Konfliktpotenzial. Allein bei dem Treffen mit der Frage, sollen wir Hallo zurückschicken?
Ja, klar. Also ja, es ist ein Problem, weil wenn Brin sagt wirklich, wenn so eine Supermacht oder was auch immer auf eine völlig gespaltene Situation trifft, dann wird das nicht zu Vereinigung, sondern eher zu mehr Spaltung führen. Deswegen sagt Brin übrigens als Autor von wirklich Hard Science Fiction, ne, also da ist auch gar keine Fantasy dabei, der ist ganz klarer Hard Science Fiction Autor, der sagt, dass wir uns besser erstmal zurückhalten sollten. So mit All und sowas, ne? Um das Risiko zu minimieren, von einer galaktischen Supermacht zerschmettert zu werden.
Okay, aber das würde natürlich auch vieles lösen an Problemen, ne? Also es wird, glaube ich, auch der Erde gut tun am Ende.
Okay, das ist ein sehr existenzialistischer Gedanke, beziehungsweise sehr deutscher Idealismus der Gedanke, ne? Die Menschheit ist eine Krankheit, die überwunden werden muss. Ja.
So.
Möglich.
Möglich.
Ich habe noch eine dritte Stimme gefunden, die in eine andere Richtung geht, einfach mal um den Kontrast herzustellen.
Ja.
Die ist von Alexander Wendt, US-Politikwissenschaftler. Bitte nicht verwechseln mit dem gleichnamigen deutschen rechtspopulistischen Journalisten Alexander Wendt. Alexander Wendt ist eher optimistisch drauf. Wendt geht davon aus, dass ein Alien-Kontakt uns zusammenschweißen könnte. Der ist der Vertreter der sogenannten External Threat Hypothesis. So.
Ja.
Was bedeutet, dass wir uns als Menschheit plötzlich vereinen könnten, wenn wir mit einer externen Bedrohung wie Aliens konfrontiert werden?
Aber dann müssen sie eine Bedrohung sein. Aber es könnten ja auch die Vulkanier sein. Und sagen,
ja, genau.
Hi, live long and prosper.
Das wäre dann aber der Moment, in dem wir unsere Differenzen beiseite legen und wirklich global zusammenarbeiten würden. So nach dem Motto, wenn wir gegen Aliens bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten. So. Und
ja.
Das wiederum, finde ich, passt ja eigentlich ganz gut zur Story der Gründung der Föderation. Also das, was Wendt erzählt.
Ja, das stimmt.
Weil da haben sich verschiedene Spezies zusammengeschlossen, um sich gegen gemeinsame Herausforderungen zu wehren und später auch gegen den Dominion-Krieg zu behaupten zum Beispiel. Ne? Und die Geschichte der Vaunakat zeigt aber das andere Extrem. Ne? Also die wurden durch den Kontakt mit der Föderation eben nicht vereint, sondern sind in den Bürgerkrieg gestürzt, weil sie die Außenseiter eben als Bedrohung empfanden, beziehungsweise zumindest teilweise. So.
Ja, es ist wirklich spannend zu überlegen. Also du kannst ja natürlich überlegen, ne, wenn dann sowas wie die Vulkanier auf uns trifft und sagt so, hey Leute, wir sind schon ein bisschen weiter als ihr, schön, dass ihr daran arbeitet, ins Weltall zu fliegen. Und übrigens, wir können eure Energieprobleme lösen mit diesen drei Eimern voll, was auch immer. Und Geld ist übrigens auch überflüssig, weil hier ist ein Replikator, alles Gute, bis bald. Dann könnte das natürlich auch vieles im besten Fall vereinfachen auf der Welt.
Ja, es wird es aber sofort verschweren, irgendwie auch, weil ich meine, die ölfördernden Staaten finden das garantiert nicht so geil, wenn wir unsere Energieprobleme sofort lösen. So.
Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch nur ein Rausschieben des Problems. Ne? Also ich meine, naja, klar, ja, sicher. Also die ganze Energieindustrie, egal ob nachhaltig oder nicht, würde das wahrscheinlich nicht so toll finden. Aber ja, ich weiß,
warum
wo du hin willst.
Warum gibt es so eine harte Lobby gegen erneuerbare Energien? Also es hat ja nur einen Grund. Es hat ja tatsächlich nur diesen einen Grund, dass es tatsächlich Interessenverbände gibt, die sehr, sehr stark dagegen sind, dass plötzlich Energie nichts mehr kostet.
Ja, klar, absolut. Klar.
Es kann ja keinen anderen Grund geben, so. Und davon lassen sich alle möglichen Leute irgendwie an der Nase durch die Manege führen. Von dieser Lobby. Also, das ist ja absoluter Quatsch, sich gegen etwas zu wehren, wo wir Energie bekommen, die uns nichts kostet und die nicht dreckig ist und wo wir plötzlich dann keine, fiesen Kohlekraftwerke mehr in Eschweiler stehen haben.
Naja, es ist wirklich absurd. Ja, vor allen Dingen der Kostenfaktor ist halt absurd, ne? Also dass die Lobby so stark ist, dass es tatsächlich irgendwie so verfängt, dass wir Energien, also wir wollen jetzt nicht wieder anfangen von diesem Braunkohle-Schwachsinn, ne? Also es ist, ne, also was da für ein Aufwand betrieben wird, aber Öl ist ja auch nicht einfacher, ne? Aber, ja, kannst halt auch ein Windrad irgendwo hinstellen.
Schreibt mal, was würden die Parteien, die sich jetzt gerade gegen die erneuerbaren Energien stellen, was würden die machen, wenn uns die Vulkanier plötzlich die perfekte Technologie geben, womit alle unsere Energieprobleme für immer gelöst sind und zwar sauber? So. Was würden die machen? Die würden doch dagegen ins Feld. Ja, das, wir sollten trotzdem energieoffen bleiben.
Ja.
Und vielleicht ist Wasserstoff doch eher die Lösung. So. Würden die auf jeden Fall weitererzählen. So.
Ja, das könnte schon sein. Ja, es ist absurd. Don't look up.
Ja, so. Wir gehen wieder zurück in die Geschichte. Jahre später, als Solom schon so ein bisschen wie das galaktische Äquivalent von Mordor aussah, taucht plötzlich die Protostar auf. Und zwar nicht einfach so, sondern nach einem kleinen ungeplanten Zeitsprung durch ein Wurmloch.
Ups.
Die Besatzung der Protostar scheint aus Captain Chakotay eine Person namens Adric Hu und dem Notfallhologramm von Janeway zu bestehen. Also das scheinen nur die drei zu sein, beziehungsweise halt nur die zwei. So.
Ja.
Das heißt, wir sehen erstmal Robert Beltran als Chakotay hier wieder, zum ersten Mal seit Episode 11.
Aber spricht er das wirklich? Weil es klang sehr seltsam, finde ich, was er da gesagt hat. Es klang irgendwie so, als hätte auch irgendwie schlechte AI sein können. Steht er im Abspann?
Steht im Abspann, ja. Also er spricht es tatsächlich.
Mhm. Ja.
Ich finde aber, also wir haben ja im Allgemeinen nichts am Animationsstil von Prodigy auszusetzen.
Ja.
Im Gegenteil, wir haben es auch in dieser Folge schon sehr, sehr gelobt. Aber irgendwas in Chakotays Gesicht macht mir Angst.
Ja, stimmt nicht so richtig, ne? Irgendwie stimmt da irgendwas nicht, ja.
Ja, also sieht irgendwie, keine Ahnung, sieht aus wie, weiß nicht.
Ja, und dazu kam halt, dass er irgendwie so phasenverzerrt gesprochen hat. Ich weiß, also ja, die waren ja auch kam gerade aus dem Wurmloch und waren in einer Notsituation, aber irgendwie klang es seltsam, oder? Keine Ahnung. Habt ihr das auch, oder ist da irgendwas mit mir nicht in Ordnung?
Ich fand auch, dass es ein bisschen seltsam klang, aber war tatsächlich Robert Beltran selber. Okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass es seltsam klang.
Maybe.
Adric Hu scheint eine vogelähnliche Spezies zu sein, irgendwie.
Ja.
Wahrscheinlich Aurelian. Müssen wir noch mal ein bisschen beobachten.
Auf jeden Fall scheint ein netter Typ zu sein.
Ja, also wir kriegen nicht so richtig viel von ihm mit, aber. Nee,
aber ich finde es find irgendwie magische Vogelspezies.
Ja.
Habt ihr vielleicht schon mitbekommen.
Wir können erstmal davon ausgehen, dass Chakotay ihn als ersten Offizier ausgewählt hat, weil er keinen Bock auf Tom Paris hatte, oder?
weiß der Geier, was Tom Paris macht mittlerweile. Vielleicht ist er schon.
Tom Paris hat vor allen Dingen Chakotay in Caretaker auch noch so leicht rassistisch gesagt, dass er sich nicht in einen Vogel verwandeln könnte. Also so leicht rassistisch gegenüber Chakotay und seiner Herkunft. So.
Okay, interessant.
Also vielleicht.
Ist das eine Anspielung?
Vielleicht, genau. Chakotay kann sich zwar nicht in einen Vogel verwandeln, aber er kann zumindest Tom Paris mit einem Vogel ersetzen. Das ist gar kein Problem.
Das wäre schon ganz witzig. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber es wäre witzig.
Ja. So, Chakotays Crew landet auf Solom und die Warner Cut sehen die Chance ihres Lebens und sagen, hey, lass uns dieses Schiff klauen und Rache nehmen. Und das machen sie auch. Also sie klauen das Schiff, sie laden das Living Construct auf die Protostar.
Das letzte seiner sowas, Art.
Ja.
Und sie sagen auch Living Construct dazu.
Starfleet-Zerstörungsmaschine.
Ja.
Ja, mhm. Ja, genau.
Ja.
Ja, wo haben wir denn den Namen nochmal her, Living Construct?
Weiß ich auch nicht so genau.
Ich glaube von Rednok damals.
Ist das so?
Ja, ich meine schon.
Ach, ich dachte, die Protostar-Crew hatte das irgendwie. Aber gut, ja, das mag sein, dann ergibt es ja Sinn.
Ist auf jeden Fall ein richtig fieses Teil, dass der Sternenflotte beim nächsten Kontakt so richtig den Warp-Antrieb versauen sollte. Aber Chakotay, clever wie immer, trickst die Warner Cut aus, entkommt irgendwie und schickt die Protostar ohne Crew zurück durchs Wurmloch.
Entkommen die und wirklich? Also sie, genau, die kommen, ja, achso, die kommen aus Gefangenschaft, aber ja, eigentlich genau. Sind die wahrscheinlich doch immer noch auf Solom in der Zukunft.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall kann man damit sagen, die große Racheaktion ist auf Pause gesetzt. Und ich glaube, wir werden dann irgendwann einen Roman über die Zeit von Chakotay und Atreyu Kug auf Solom lesen. Also ich,
ja, wer weiß, vielleicht passiert ja auch noch alles in der Serie, oder?
Maybe.
Die große Rettungsaktion von Janeway einmal quer durch die Zeit.
Ja, es wird ja erst in der Zukunft passieren. Also vielleicht warten wir auch so lange einfach.
Ja, vielleicht auch das. Vielleicht ist das ja auch Teil irgendwo, ein kleiner Backdoor in der Academy-Serie.
Maybe. Oder in Staffel 2. Und dann kommt The Order ins Spiel. Wir hatten uns immer überlegt, was steht da noch im Hintergrund, weil sie irgendwann mal davon reden. Aber das ist das, was The Order sagt. Wir haben gedacht, okay, wer ist denn The Order?
Ja, und es klang irgendwie so ein bisschen, als wäre es wirklich noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Rat oder irgendeine religiöse Verein oder was auch immer. Also irgendeine Macht im Hintergrund, aber es ist irgendwie viel einfacher.
Genau, es ist quasi die Bruderschaft der Zeitreisenden,
ja,
könnte man sagen. Die Warner Cut wären nämlich nicht sie selbst, wenn sie einfach aufgegeben hätten. Ne? There is no barrier you can't overcome.
Ja.
Stattdessen gründen sie eben The Order. The Order besteht aus 100 Zeitreisenden, jeder mit einem Dreadnought an Bord, die durch das Wurmloch geschickt werden, um die Protostar zurückzuholen.
Von den 98 erstmal im Wurmloch gegen Blitze knallen.
Maybe. Also wir wissen, also einige gehen kaputt. Wir wissen aber nicht, wie viele. Also es sind 100 Schiffe und die Chance, dass auch nur eins die Protostar findet, lagen da schon bei 1%. Und dann gehen einige kaputt.
Ja.
Also das galaktische Äquivalent zu Nadel im Heuhaufen. So.
Absolut.
Ja. Unser Freund der Diviner war einer dieser Zeitreisenden und er landete 20 Jahre vor der aktuellen Zeitlinie. Und da wir wissen, dass die aktuelle Zeitlinie im Jahr 2383 spielt, lässt sich leicht ausrechnen, dass das Jahr 2363 war.
Wow.
Das heißt, die Voyager hätte schon auf ihn treffen können, Delta Quadranten. Mhm. Aber naja gut, die konnten ja nicht überall sein. Der arme Kerl suchte und suchte, aber nix da. Also dachte sich, was soll's, ich mache mir einfach einen Nachwuchs, der das übernimmt. Und tada, Gwyn wird geboren, als Backup-Plan in Person quasi.
Mhm.
Wobei wir von Fortpflanzung immer noch nicht gelernt haben, wie es eigentlich funktioniert. Und während der Diviner sich abrackerte, tauchte auch seine Kumpanin The Vindicator auf, aber erst viel später, nämlich 3 Jahre vor der aktuellen Story, also im Jahr 2380/81.
Mhm.
Sie infiltrierte dann die Sternflotte als Ensign Ascensia, weil sie wusste, Janeway ist mindestens genauso scharf drauf, die Protostar zu finden wie sie.
Hm.
Und während sie sich da gemütlich als Sternflottenoffizierin tarnte, wartete sie nur auf ihre Chance. So.
Natürlich auch kein ungeschickter Move.
Nee. Und damit haben wir die Story quasi auf dem Punkt der Jetztzeit. Nach all den Jahren stehen die beiden also zusammen, The Diviner und The Vindicator. Das galaktische Racheduo quasi jetzt.
Nur, dass der Diviner sich an nichts erinnert, ja.
Naja, jetzt erinnert er sich ja wieder, ne?
Teils, glaube ich, ja.
Ja, aber da kommt schon, also der hat ja irgendwann diese Vision von der Protostar im Orbit und dann kann er plötzlich wieder relativ viel erzählen. Sind auf jeden Fall jetzt bereit, Starfleet zu zerstören, bevor sie jemals Solom erreichen. Und Gwyn macht nicht mit, weil sie jetzt einen Boyfriend hat. Zumindest wird das so erzählt.
So eine typische Papa-Story. Was ich noch nicht so ganz gerafft habe, ist, warum der denn auf diesem, also warum der auf Tasla Mora gelandet ist und sich da häuslich niedergelassen hat. Also hatte der einen Hinweis darauf, dass die Protostar da irgendwo möglicherweise sein soll? Also ist das auch das der Grund für seine ganzen Mining-Bemühungen? Habe ich da irgendwas verpasst, was ich nicht so ganz mitgeschnitten habe? Weil ich meine, ne, irgendwie, die finden ja dann dieses Schiff auch relativ einfach irgendwie um eine Ecke. Hat man das wirklich, also haben die das dann wirklich das erste Mal gefunden? So, ne? Also, ja, also das ist mir noch nicht so ganz klar, weil ja. Warum also gräbt er da?
Genau, also er muss irgendeinen Hinweis bekommen haben, das haben wir aber tatsächlich auch noch nicht erzählt bekommen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall wissen wir jetzt doch, dass die Rev 12 dieses Schiff war, mit dem er durch das Wurmloch geflogen ist, oder?
Ja. Ja, das kann ja, also muss ja, keine Ahnung, es sah deutlich kleiner aus irgendwie, ne, diese Schiffe im Wurmloch, aber das kann eine Perspektivenfrage sein.
Das stimmt, aber sah vom Design her schon ähnlich, oder?
Ja.
Also mit diesen Spitzen irgendwie.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist es eine Perspektivenfrage. Ja.
Und zumindest haben wir jetzt auch noch eine Erklärung dafür, warum die Dreadnoughts so unterschiedlich aussehen.
Stimmt.
Und der Dreadnought hier ist mit dem Holoprojektor ausgestattet. Also immerhin auch das, ne? wir haben teilweise auch unterschiedliche Fähigkeiten.
Mhm.
Ja. Ja, damit haben wir, glaube ich, den größten Batzen von Story bekommen. Jetzt haben wir noch so ein kleinen Aha-Moment. Janeway wird nämlich zunehmend skeptisch.
Mhm.
Sie merkt, dass die Kids auf der Protostar keine fiesen Verbrecher sind, sondern einfach überfordert und verängstigt.
Und vor allem Gefangene, Ex-Gefangene, ne? Also.
Genau. Ja, ja, auf die auch nur ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und Thais, es gibt ihr recht. Also beschließt sie, den Diviner zur Rede zu stellen, weil der ist ihre einzige Verbindung zu dieser Crew und sieht auch noch aus, also, ja gut, man weiß ja auch, dass das seine Tochter ist, die dabei ist. Ne?
Ja.
Janeway zieht also los. Und dann sehen wir erstmal kurz im Gang noch so ein Hauptsystem-Display für die Dauntless. Und da sieht das so aus, als hätte die Dauntless nur 7 oder 8 Decks.
Wirklich? Aber das Ding ist doch riesengroß. Was ist denn da sonst noch so drin? Ein Pool?
Das habe ich mich auch gefragt. Also entweder war das eine Perspektivenverzerrung, dass die Dauntless so unglaublich groß und die Protostar so unglaublich klein ist, aber da die Reaktionen waren dann irgendwie doch, also die hätten dazu gepasst, dass die Dauntless so groß ist. Oder die Protostar hat wirklich nur 2 Decks. Wobei ich dann nicht genau weiß, wo eigentlich der Antrieb ist, weil irgendwie ist schon...
Ja, ist schon also, groß. Sieht schon groß aus, ne?
Ja. Oder das Display hat nicht alle Decks gezeigt, aber es sah so ein bisschen aus. Also, keine Ahnung.
Ist ja strange. Habe ich nicht drauf geachtet, aber es wäre ja seltsam.
Janeway geht auf jeden Fall jetzt in Essentias Quartier. Nichts ahnt, dass dort schon der ganze Plot enttarnt wurde. Noch bevor Janeway aber wirklich was unternehmen kann, kriegt sie einen Kirk-Fu-Schlag verpasst. der Diviner knockt sie mit einem kräftigen Handkantenschlag aus, um seine Mission zu schützen. Drama.
Naja, sie ist ein bisschen selber schuld, ehrlich gesagt, weil sie hat weder angeklopft noch geklingelt, ne?
Ja, aber der Diviner hatte schon richtig Glück, dass er nicht neben dem Vindicator und Dreadnought stand, als Janeway den Raum betreten hat, besonders weil sie keine Ahnung hatten, dass Janeway auf dem Weg war. Und ich weiß nicht, wo er sich da aus dem Nichts hinter Janeway enttarnt hat.
War gerade auf dem Klo mal kurz wahrscheinlich.
Hat auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert.
Ja.
So. Ja. So, das ist das Ende dieser Episode.
Ja, und das ist doch einigermaßen spektakulär, kann man schon so sagen, ja.
Ja. Und sonst?
Och, mir geht's gut, danke. Und bei dir?
Schön. wir müssten mal ein Fazit ziehen.
Ja, dann machen wir das doch.
Soll ich mal anfangen, weil dann kannst du vielleicht was dagegen setzen.
Ja, es ist in Ordnung, ja. Okay.
Ich habe mir viele Reviews zu dieser Folge durchgelesen und viele feiern diese Episode sehr.
Mhm.
Und ich nicht. Und ich möchte erst vielleicht begründen, warum. Und ich möchte vielleicht anfangen mit, ich glaube, ich habe Prodigy mehr zugetraut.
So. Mhm.
Ich habe Prodigy, glaube ich, mehr zugetraut, als hier die Backstories in so ein paar, wir erinnern uns, rückblickend zu erzählen, sondern das irgendwie mehr besser in die Handlung einzuweben und dann irgendwann in einzelnen Episoden nochmal dazu zu kommen, warum die Leute genauso handeln, wie sie handeln und nicht hier wirklich eine Rückblicksfolge zu machen. Ich bin das.
Du magst ja auch keine Rückblickfolgen.
Ich mag es nicht, genau, ja. Ich mag es nicht. Und das war so ein Klassiker hier. So ja. Dieses, ah ja, komm, wir erinnern uns mal und dann sehen wir plötzlich auch noch die Bilder von diesen Erinnerungen. Und ich denke so, ja, ich check schon, dass ihr jetzt gerade Zeit habt und ab und zu warten müsst und euch deswegen Geschichten erzählt, aber irgendwie funktioniert so für mich Storytelling nicht. Ich finde, das kann man durchaus wesentlich galanter machen. Und ehrlich gesagt, so richtig viel hat's uns jetzt auch nicht verraten. Das hätte ich dann irgendwie schöner gefunden, wenn uns die Sachen irgendwie so by und by irgendwann in die Stories eingebunden worden wären und keine Ahnung. Ich finde, das hat Prodigy in der Vergangenheit galanter gelöst, irgendwie so Hintergrundgeschichten von einzelnen Leuten zu erzählen. Mhm. Und das fand ich, deswegen alles, was auf der Protostar passiert ist, wirklich nicht gut. Also das hat mich gelangweilt, ehrlicherweise. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, okay, wann ist das endlich zu Ende?
Oh je.
Die Nummer auf der Dauntless war gut. Teile davon wussten wir schon von der Geschichte, aber das fand ich tatsächlich nochmal ganz schön, weil da sehr, sehr viel revealed wurde. Aber auch hier wurde es sehr, sehr viel, sehr dicht in einer reinen Erzählung der Vergangenheit revealed. Und auch das haben wir schon besser erzählt bekommen. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß, es ist ein Triggerbegriff, deswegen benutze ich ihn sehr, sehr langsam, sehr, sehr selten, aber es ist ein bisschen Lazy Writing, quasi sich nur ein paar Leute zusammensetzen zu lassen und ihnen quasi und quasi eine Geschichtsstunde erzählen zu lassen. Das, ich finde, das kann man besser machen. Und Prodigy hat es bis jetzt besser gemacht. Deswegen, ich habe öfter gelesen, dass das für viele die beste Episode Prodigy überhaupt war oder zumindest die beste in der zweiten Staffelhälfte. Für mich ist es tatsächlich die schlechteste Episode Prodigy, die ich je gesehen habe. So.
Ich wünsche, ich hätte jetzt irgendwie was Handfestes, was ich dagegen setzen kann, außer ich hab mich jetzt nicht gelangweilt. Also ich habe auch nicht gedacht, wann ist diese Folge endlich vorbei. Also ich fühlte mich von dieser Folge schon unterhalten, aber ich finde auch, dass sie abfällt zu dem, was wir vorher gesehen haben, schon allein dadurch, dass ich die Folgen, die letzten zwei Folgen, die du ja so ein bisschen konstruiert auch fandst, die fand ich irgendwie echt ganz geil. So, das hat irgendwie auch so dieses Action-Level und da ist halt super viel passiert, ne? Und ich habe überhaupt gar nichts gegen Folgen, die dann mal irgendwie kurz einen Gang zurückschalten und die dann mal irgendwie ein bisschen das Pacing rausnehmen, so, ne? Und,
nee, ich auch nicht. Ne?
Finde, das kann man durchaus machen. Ich habe auch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gegen so Rückblicksfolgen, ne? Ich weiß ja, dass du da irgendwie nicht so der Superfreund von bist, aber ich finde, das kann man im Zweifel schon machen, aber ich muss dir leider recht geben, was die Subtilität angeht, so am Ende, ne? Also das haben wir wirklich schon besser gesehen und es war hier nicht nötig und das ist so irgendwie das, was ich wirklich am meisten doof finde, dass es eigentlich nicht nötig war. Also wir haben uns hier Geschichten erzählt, die wir zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht wissen mussten. Und die auch gar nichts gebracht haben. Also vor allen Dingen halt die ersten beiden Geschichten von Brock und Zero, die haben irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Bei Jankom haben wir jetzt noch ein bisschen was erfahren. Das fand ich ja irgendwie noch irgendwie ganz charmant. So, ne, also die hätte ich mir auch gerne irgendwann zwischendurch mal erzählen lassen. Ne, wenn hätte ja nur mal jemand fragen müssen, warum sagst du eigentlich jedes Mal Jankom Pock, wenn du von dir sprichst, so und dann, ne? Was auch immer, da hätte man das ja irgendwie noch so ein bisschen einwickeln können. Und dann wäre es eine schöne Geschichte gewesen. Aber.
Ja, oder sie stoßen halt irgendwann auf dieses Kryo-Schiff da.
Ja.
Oder nur auf diesen Roboter und irgendwie erzählen sie darüber die Geschichte. So, also ich finde, das. Das kann Prodigy besser. So.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es halt so ein bisschen verschenkt, alles in allem so. Und das fand ich schade. Weil, ne, also die Geschichte von Jankom fand ich wirklich gut, aber für diese Folge war sie verschenkt und die anderen Geschichten fand ich jetzt gar nicht mal so wahnsinnig wichtig. Und deswegen hat mir tatsächlich auch der Part auf der Dauntless am besten gefallen. Auch wenn ich es tatsächlich auch da ein bisschen seltsam fand, dass wir nochmal quasi eine Geschichte hören, die wir ja eigentlich schon gehört haben. Aber da die ja spannend ist, fand ich das jetzt nicht so dramatisch und sie wird ja ein bisschen was hinzugefügt und so.
Genau.
Ne? Ja. Also das finde ich schon in Ordnung. Das kann man schon so machen. Deswegen ist es auch für mich auf jeden Fall nicht eine absolute Highlight-Folge gewesen. Ob es jetzt die schlechteste Folge Prodigy ist, weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, was wir sonst noch so gesehen haben. Ja, aber sie gehört auf jeden Fall jetzt auch nicht zu den Besten. So viel kann man, glaube ich, also auch für mich nicht zu den Besten, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Nichtsdestotrotz gucke ich dieser Crew auch gerne zu. Also irgendwie hat auch so eine Folge Momente, aber wenn du es jetzt halt vergleichst mit den beiden Folgen davor, ne, wo jetzt auch nicht alles total perfekt war, aber die hatte halt wirklich intensive Momente, also vor allen Dingen die vorvorletzte so, ne? Und die haben halt hier irgendwie nicht funktioniert. Also das war halt wirklich irgendwie, also da höre ich mir lieber Chopin an.
Na dann.
Ja,
Lass uns Chopin hören gehen. Und ich finde, dass jetzt aber ihr jetzt mal wirklich den Anlass habt, so ein bisschen in die Tasten zu hauen und zu sagen, wie ihr es denn jetzt empfunden habt, weil jetzt haben wir tatsächlich ja schon mal ein bisschen was. Also ich glaube, das ist die erste Folge, die wir, also die vor allen Dingen ich, aber du auch so ein bisschen deutlich kritisieren. Bei den letzten beiden Episoden war ich ja deiner Meinung, dass das wirklich tolle Episoden waren. Ich fand es nur ein bisschen konstruiert und da habe ich schon ein bisschen mehr von Prodigy erwartet. Und jetzt bin ich wirklich an dieser Folge ein bisschen enttäuscht. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr denn darüber schreibt. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir einfach mit diesem Präludium aus dieser Folge hinausgleiten.
Das ist der rechte Freie, ne? Oder? Ach. Ja. Wir gleiten einfach.
75 Jahre, naja, gut. Ich weiß nicht, wer das gespielt. Du hast das gespielt, ne?
Ich habe das gespielt, ja, klar. Ich habe es auf dem Klavier gespielt, ja.
Okay, ja, dann.
Tschüss.
Würde ich sagen. Tschüss.
Discovery Panel. Discover Star Trek.